für Vater und Mutter eine ganz, ganz schreckliche Situation gewesen ist.
Im SA-Gefängnis kämpft Gerda ums Überleben. Mithäftlinge erzählen später der Pariser Zeitung, wie Gerda versucht, sich nicht unterkriegen zu lassen. Irgendetwas tut, um die Schreie aus den anderen Zellen ertragen zu können. Sie gibt Französischunterricht und bringt den anderen Gefangenen das Morse-Alphabet bei, damit sie sich verständigen können, wenn eine von ihnen abgeholt wird.
Dieser Überlebenswille, und heute würde man wahrscheinlich auch sagen, diese Resilienz, zeigt sich ja dann auch kurze Zeit später, als sie eben nach Paris fliehen musste.
Als galizische Juden haben die Pohorylles polnische Pässe. Dadurch gelingt es dem polnischen Konsul, die 23-Jährige aus dem Knast zu holen. Sie verlässt Leipzig. Ab Herbst ist sie in Paris. Die Stadt der Liebe und der Surrealisten ist ein hartes Pflaster, wenn man nichts zu beißen hat und nicht einmal arbeiten darf.
Die Fotografie aber galt als künstlerische Tätigkeit und war deshalb eine Möglichkeit, damit sein Geld zu verdienen.
Laut Biografin Irme Schaber heuert Gerda im Fotostudio von Fred Stein an, den sie noch aus Leipzig kennt. Sie assistiert ihm in der Dunkelkammer und macht erste eigene Schritte in der Fotografie.
Das war für sie sozusagen dieser Auftakt.
Endre Friedmann hat sie zu diesem Zeitpunkt bereits kennengelernt. Die beiden haben viel gemeinsam, verlieben sich und beschließen, fortan gemeinsam ums Überleben zu kämpfen. Er wird ihr Lehrmeister und besorgt ihr einen Job bei der Agentur Alliance Photo. Sie lernt schnell und bekommt erste Aufträge. Doch auf ihrem Weg zu Ruhm und Reichtum haben die beiden ein Problem.
Es ist in dieser Zeit so, dass sie als Endre Erne Friedmann und Gerda Pohorylle ganz klar erkennbar sind als jüdisch, als osteuropäisch.
Dieses Image wollen sie abstreifen. Und damit zurück nach Montparnasse, in eines der Stammcafés im Frühjahr 1936. Denn da hat Gerda die rettende Idee. Sie nennt sich fortan Gerda Taro. Ein Name, der ein bisschen nach Hollywood klingt, so wie Greta Garbo. Bei dem aber auch der surrealistische Künstler Taro Okamoto mitschwingt. Und aus ihm wird Robert Capa. Ein Name, der ebenfalls nach Hollywood klingt. Ein bisschen wie der Starregisseur Frank Capra, der zu diesem Zeitpunkt bereits 2 Oscars im Regal stehen hatte.
Die beiden machen das und haben dann aber auch noch die Story, dass sie sagen, die Bilder, die sie jetzt gerade verkaufen, sind die Bilder eines ganz bekannten amerikanischen Fotografen.
Sie bringt ihre Sprachkenntnisse, ihre Zielstrebigkeit und ihre kaufmännische Ausbildung mit. Er sein geschultes Auge, sein fotografisches Hintergrundwissen und seine Kontakte.
Von dem her sind sie wirklich ein Beispiel für eine sehr moderne Arbeits- und Liebesbeziehung.
Die neue Corporate Identity zahlt sich aus. Die Umsätze steigen. Taro und Capa etablieren sich. Und für den Beginn reicht es vollkommen aus, dass sich Taro und Capa wie Taro und Capa fühlen. Denn
richtig zu Taro und Capa werden sie eigentlich erst im Spanischen Bürgerkrieg.
Der bricht am 7. Juli 1936 nach einem Militärputsch aus. Und nur wenige Wochen später sind Capa und Taro mit ihren Kameras in Barcelona. Sie dokumentieren, wie sich die republikanischen Milizen auf den Ramblas und der Plaza Catalunya sammeln. Sie zeigen, wie sich Frauen auf den Kampfeinsatz vorbereiten und junge Männer voller Hoffnung für Freiheit und Demokratie in den Krieg ziehen.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar.
Anschließend gehen sie noch einen Schritt weiter. Sie ziehen mit. Sie bringen die Kamera an die Front und sind ganz nah dran, wenn geschossen, gekämpft und gestorben wird. Sie zeigen der Welt das Gesicht des Krieges. Ein Gesicht, das die Welt bis dahin noch nicht gesehen hat.
Blicke, Gesten, die stummen Schreie der Soldatinnen und Soldaten. Ausgebombte Häuser. Menschen, die auf aufgerissene Fassaden starren. Verzweifelte Angehörige am Tor einer Leichenhalle. Flüchtlinge auf dem Weg in ein neues, ungewisses Leben.
Für Nora Pesta eine Frage von Standpunkt und Perspektive.
Mich beeindruckt an Ihren Aufnahmen wirklich diese große Unmittelbarkeit, dass man permanent das Gefühl hat, man steht daneben. Es ist nichts auf Distanz gehalten, es wirkt nichts inszeniert, sondern jedes Foto aus dem Krieg ist ein Aufschrei gegen ihn.
Rolf Sachse von der Uni Bonn hat sich unter anderem mit der Geschichte der Kriegsfotografie auseinandergesetzt. Er wehrt sich ein wenig gegen den Heldinnenstatus, der Taro und Kappa dadurch verliehen wird.
Die sind schon auch sehr, sehr professionell rangegangen. Die haben genau gewusst, welche Bilder werden jetzt gebraucht und welche Bilder machen wir.
Schließlich waren ihre Auftraggeber überwiegend linke Magazine wie Vue oder Regard. Und die hatten klare Vorstellungen.
Es braucht diese Fotos der ermatteten Menschen, die dann nach einem Kriegsgeschehen, nach der Schlacht, in sich zusammengesunken auf einem Stein sitzen. Das ist natürlich christliche Ikonografie hoch drei.
Sie fotografieren in Aragon, Madrid, Córdoba, Valencia. Meistens zu zweit, manchmal auch zu dritt mit dem gemeinsamen Freund David Seymour. Es ist der erste große Medienkrieg und Taro Kappa liefern die Bilder dazu.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Gut fürs Business, dass Robert Kappa schon im September 36 dieses ikonische Bild vom Fallen Soldier knipst. Sein immer größer werdender Name ermöglicht es auch Gerda Taro, ihre Bilder zu verkaufen. Auch international.
Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela.
Damit prägt Foto Kappa Taro unser Bild vom spanischen Bürgerkrieg bis heute. Kappas großer Name führt aber auch dazu, dass viele Magazine nur noch unter diesem Label publizieren. Oder komplett unter Kappas Namen. Doch Gerda Taro will auch eigene Wege gehen. Die französische Zeitschrift Ce Soir bietet ihr die Möglichkeit. Als festangestellte Fotografin soll sie die Schlacht bei Brunete dokumentieren. Es wird ihr letzter Auftrag sein. Denn die Offensive der republikanischen Armee wird zum Desaster. Die Legion Condor bombt alles in Schutt und Asche. Und auf der Flucht wird Gerda Taro von einem Panzer überrollt. Sie stirbt am 26. Juli 1937 in einem Krankenhaus in Escorial. Kappa erfährt davon aus der Zeitung. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Zudem muss er mit ansehen, wie seine Gerda vereinnahmt wird.
Sie ist aufgebahrt worden in Madrid, in Valencia und in Paris und sind Tausende zu ihrer Beerdigung gekommen. Und das hat die Kommunistische Partei organisiert. Das heißt, sie war sozusagen eine Heroin, eine Jeanne d'Arc des spanischen Bürgerkriegs der Linken.
Dass sie eine herausragende Fotografin war, spielte da schon keine Rolle mehr. Und danach erst recht nicht. Denn Gerdas Bilder vom spanischen Bürgerkrieg waren schnell nicht mehr aktuell, weil der Zweite Weltkrieg unmittelbar danach wirklich alles in den Schatten stellte. Und als die Nazis Paris besetzten, geht der Koffer mit all ihren Negativen in den Kriegswirren verloren. Für Kappa kein Problem. Der zieht einfach in den nächsten Krieg, knipst die nächsten ikonischen Fotos. Und als er 1954 stirbt, weiß keiner mehr so genau, wer die ganzen Kappa-Taro-Fotos jetzt genau gemacht hat. Im Zweifel er.
Es gab dann eben auch nicht die große Menge Bilder, die man so ikonisch verkaufen konnte wie die von Robert Kappa.
Für Gerda Taro bedeutet das jedoch, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung für mehrere Jahrzehnte nur noch die kleine Blonde an Kappas Seite ist. Das ändert sich erst Jahrzehnte später. Denn 1995 tauchen im Nachlass eines Diplomaten in Mexico City 3 Pappschachteln mit 4500 Negativen aus dem spanischen Bürgerkrieg auf. Fotos, die bis dahin größtenteils Robert Kappa zugeschrieben wurden. Etwa 800 davon hat jedoch Gerda Taro gemacht.
Das wissen wir auch alles erst durch den mexikanischen Koffer, seit wir dann die ganzen Negativrollen haben und es alles genauer untersuchen konnten.
Rosario Piro ist Kuratorin des Museo Sofia Reina in Madrid. Sie arbeitet mit ihrem Team daran, den mexikanischen Koffer auszuwerten und Gerda Taro wieder den Raum zu geben, den sie ihrer Meinung nach verdient. Und bei der Durchsicht der 800 Negative macht sie eine spannende Entdeckung.
Man kann anhand der Bilder regelrecht sehen, wie sie nach ihrem eigenen Stil sucht. Sie probiert plötzlich verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Perspektiven aus. Sie war quasi auf der Suche nach sich selbst.
Und während die meisten Taros Fotos betrachten, kennt sie auch deren Rückseite.
Am Ende hat sie ihre Bilder mit Foto Taro signiert, als wollte sie sagen, dies ist mein Werk. Denn weiterhin alle Bilder mit Foto Kappa Taro zu unterschreiben, bedeutete, dass alle nur noch Robert Kappa waren.
Diese Kooperation war lukrativ. Und Robert Kappa war gewiss ein guter Lehrmeister. Aber am Ende war der Name einfach zu groß. Und wie gesagt, es ist nicht seine Geschichte. Es ist ihre.
Sie war Aktivistin, sie war Journalistin, sie war Künstlerin, sie war das alles. Das kann man gar nicht trennen. Sie wollte einfach gute Fotos machen. Und sie wollte ihre eigenen Fotos machen, insbesondere am Ende. Sie wollte gesehen werden.
Musik WDR Zeitzeichen, jeden Tag ein Stück Geschichte. Autor Michael Richmann. Redaktion Frank Zirpins. Nächste Folge über den Sieg Hannibals in der Schlacht bei Cannae.
Es ist 10 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Tag. Die Abwasser- und Müllgebühren in Nordrhein-Westfalen steigen weiter. Der Bund der Steuerzahler hat seinen jährlichen Vergleich der Kommunen vorgestellt. Dabei gibt es wieder große Unterschiede. Die teuersten Kommunen verlangen 4 bis 5 Mal mehr als die günstigsten. Klaus Schäffer, WDR Landespolitik.
Für einen Musterhaushalt sind demnach in Monschau fast 1.700 Euro an Abwassergebühr fällig. In Reken im Münsterland kostet das nur 330 Euro. Nun kann man das nicht überall ganz so einfach vergleichen, denn Abwasserentsorgung und Wiederaufbereitung kann sehr unterschiedlich sein. Trotzdem fordert der Bund der Steuerzahler klare gesetzliche Regelungen, die verhindern, dass Kommunen mit überhöhten Gebühren den Haushalt sanieren. Auch beim Abfall sind die Preisunterschiede groß, etwa im Münsterland. Hier kostet die Müllabfuhr den vierköpfigen Musterhaushalt nur rund 165 Euro, in Reken oder Wettringen, in der Stadt Münster aber satte 685 Euro.
Wenn in Geschäften oder im Café im Hintergrund Musik läuft, ist das offenbar besser fürs Geschäft. Eine Studie der GEMA zeigt, Kunden geben mit Hintergrundmusik mehr Geld aus, als wenn es still ist. Lisa Bertram, WDR aktuell.
Um das rauszufinden, wurde bundesweit ein Test gemacht. In mehr als 200 Restaurants, Baumärkten oder im Kiosk. Eine Woche lang gab's Hintergrundmusik, eine Woche war sie aus. Ergebnis: Mit Musik machen die Läden mehr Umsatz. Im Einzelhandel im Schnitt 8% mehr, in der Gastro etwas über 5%. Aufs Jahr gesehen können das für die Unternehmen Zehntausende Euro mehr in der Kasse sein. Für Forscher zeigt die Studie, dass man Musik noch gezielter fürs Business einsetzen könnte. In Auftrag gegeben wurde die Studie von der GEMA. Die vertritt die Rechte von Künstlern. Deswegen hat sie auch ein Interesse daran, dass Unternehmen für Musik bezahlen.
Weitere Meldungen im Überblick. Bei der Bahn in Nordrhein-Westfalen könnten die Probleme länger dauern als gedacht, möglicherweise den ganzen Tag. Eine erste Reparatur an den Kabelanlagen zwischen Duisburg und Düsseldorf hat offenbar noch nicht gereicht. Unbekannte sollen gestern einen Brandanschlag verübt haben. Deshalb fallen Züge aus oder verspäten sich. Die Strecke Duisburg-Düsseldorf ist nicht nur in NRW, sondern deutschlandweit eine der wichtigsten. Die EU hat nach einer Testphase jetzt neue Scanner für Flughäfen zugelassen. Die können auch flüssige Sprengstoffe zuverlässig erkennen. Dort, wo die Geräte im Einsatz sind, dürfen Flugreisende wieder mehr Flüssigkeiten im Handgepäck haben. In Deutschland sind die neuen Scanner noch nicht überall im Einsatz. Daher gilt weiter die 100-Milliliter-Regel. In Nordrhein-Westfalen starten heute tausende junge Leute ihre Ausbildung. Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass es in NRW in diesem Jahr mehr Bewerber als Ausbildungsplätze gibt. Trotzdem bleiben viele Stellen unbesetzt, weil viele Auszubildende nicht dort sind, wo es auch freie Plätze gibt.
WDR aktuell aus der Region.
Die Stadt Essen will die Taxibranche künftig mit einem Mindesttarif für Mietwagen schützen. So soll etwas gegen andere Fahrdienstunternehmen wie Uber getan werden. Daniel Kur, WDR Essen.
Taxifahrer nicht nur in Essen sind schon lange frustriert wegen Uber. Das Konkurrenzunternehmen befördert Fahrgäste oft wesentlich günstiger, was mit längeren Arbeitszeiten und untertariflicher Bezahlung der Fahrer einhergeht, so die Kritik. Die Folge: Das klassische Taxi wird weniger genutzt. Die Vereinigung der Taxifahrer hat deshalb Druck auf die Stadt Essen gemacht, einen Mindesttarif einzuführen. Der Tarif soll wahrscheinlich Ende des Jahres kommen, sagt die Stadt. Essen wäre damit Vorreiter in der Region.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Im Lauf des Tages ziehen aus Richtung Niederlande teils kräftige Schauer übers Land. Dazu können auch heftige Gewitter kommen. Die Höchsttemperaturen erreichen 19 Grad in Waldbröl, 20 in Dortmund und bis 22 Grad in Heinsberg. Morgen ziehen bei höchstens 21 Grad auch wieder teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter durch. Und auch am Sonntag bleibt's wechselhaft mit Schauern mit bis zu 23 Grad. Die Zeit ist es 10:04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. Autobahn 1 Münster Richtung Dortmund zwischen Ascheberg und Hamberg kam 5 Kilometer Stau, deshalb dauert es hier eine Viertelstunde länger. A3 Köln Richtung Arnheim zwischen Oberhausen-Lierich und dem Kreuz Oberhausen, 5 Kilometer stockender Verkehr, 10 Minuten plus. A3 Arnheim Richtung Köln zwischen Oberhausen-Holten und dem Kreuz Kaiserberg, 6 Kilometer stockender Verkehr, umgerechnet macht das hier 10 Minuten plus. Und A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Köln-Lungerich und Worringen, 3 Kilometer Stau, 10 Minuten plus. Und dann haben wir zum Schluss noch 3 Baustellensperrungen. Das ist einmal die A46 Richtung Wuppertal zwischen Düsseldorf-Bilk und Eller. Dann eine Baustelle auf der A52 Richtung Essen zwischen Essen-Rüttenscheid und Dreieck Essen-Ost. Und A59 Richtung Düsseldorf zwischen den Kreuzen Duisburg-Nord und Duisburg.
WDR 5. Neugier genügt.
Mit Ralf Erdenberger. Guten Morgen. Neugier genügt. Neugier genügt zum Beispiel, um Dinge besser zu verstehen, die man am eigenen Leib nicht erfahren kann. Und dazu gehören für mich als Mann zum Beispiel die weiblichen Wechseljahre mit all ihren Symptomen und auch Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz zum Beispiel. Dass das ein Problem ist, sickert langsam ins Bewusstsein der Arbeitswelt. Aber es müsste noch viel mehr passieren. Mehr über diese Beschwerden und über die möglichen Konsequenzen im Job lernen wir gleich im Gespräch. Neugier genügt auch, um zu verstehen, wie das Leben als Transfrau ist. Wir lernen eine junge Transfrau kennen, die sich wegen ihres Aussehens von ihrer eigenen Mutter diskriminiert gefühlt hat. Und das hat sie dann öffentlich gemacht bei TikTok. Mit welchen Folgen? Das hören Sie hier um kurz vor 10:30. Ach ja, und Neugier genügt auch, um zu hören, wie der Frauenfußball entstanden ist. Im Neandertal. Ja, wir haben die ganze Geschichte. History hautnah um 10:50. Let's catch a flight. Take you anywhere you like. Hop on a plane to Fiji. Be lovers on a private beach. Or maybe Patty. Making love between the sheets. Take a break. Wake up late and catch a matinee. I wanna take you on love's holiday. I could take you anywhere. Anywhere. Ooh, baby, if you dare. If you dare. I could take you anywhere. Anywhere. Ooh, baby, anywhere. All about you and me. Let's go and make some memories. Then maybe a Greece. Sit beneath the olive trees. Every place a different taste when we get away. Lover's Holiday mit Duran Jones und den Indications. Wechseljahre am Arbeitsplatz können zu üblen Sätzen von Kollegen führen. Ich sage jetzt nicht Kolleginnen, meistens kommen solche Sätze von Kollegen. Warum schwitzt die eigentlich so? Die strengt sich doch kaum an. Vielleicht steckt da böser Wille drin, vielleicht aber auch nur männliche Ahnungslosigkeit. Dass die Beschwerden in den Wechseljahren ein Problem sein könnten am Arbeitsplatz, das wissen vielleicht die wenigsten. Etwas zum Bewusstsein beigetragen hat die erste diesbezügliche Umfrage in Deutschland. Und die hat mein Gast 2023 durchgeführt, die Wirtschaftswissenschaftlerin Andrea Romler. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen aus Berlin.
Erinnern Sie uns erstmal zum Einstieg. Was sind denn Symptome? Was sind Beschwerden, die das Arbeiten beeinträchtigen?
Da gibt es eine ganze Reihe, aber wir fangen mal an mit dem, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, was zu den Wechseljahren gehört und womit die starten. Schlafstörungen zum Beispiel, häufigstes Symptom, gar nicht so die Hitzewallungen. Konzentrationsprobleme, neudeutsch auch Brain Fog genannt. Ja, das mit den Hitzewallungen, die natürlich vor allen Dingen, wenn man vor anderen Leuten steht, sehr belastend sein können, würde ich mal sagen, sind die Hauptsymptome. Mhm. Aber um vielleicht noch eins zu nennen, depressive Verstimmungen kommen auch gar nicht so selten vor in Wechseljahren. Die verschwinden dann übrigens irgendwann wieder. Aber ganz oft werden die Frauen mit Antidepressiva behandelt, die sie vielleicht gar nicht brauchen.
Diese Symptome, die Sie jetzt im Überflug geschildert haben, sind das Ergebnisse, die Sie auch nochmal explizit in den Ergebnissen der Umfrage gefunden haben?
Ja, wir haben die, das heißt Menopause Rating Scale, also die Wechseljahresskala abgefragt, die ist von Ärzten entwickelt worden, also die kommt aus dem Medizinbereich und da sind 30 Symptome drin. Es gibt übrigens auch noch mehr, die zu den Wechseljahren gehört. Mhm. Und die haben wir natürlich abgefragt in unserer Befragung, aber die wird weltweit immer wieder in Befragungen verwendet. Also da müssen wir jetzt nicht auf unsere Befragung gucken, da können wir auch auf die 1000 anderen Befragungen gucken und es zeigen sich immer wieder sehr ähnliche Bilder. Also die Symptome, die ich genannt habe, sind die häufigsten.
Also die dann aber auch am Arbeitsplatz zu Situationen führen können, die nicht unbedingt für alle anderen drumherum auch bewusst sind.
Ja, und was ein noch größeres Problem ist, die Frauen wissen ganz oft gar nicht, dass es die Wechseljahre sind. Vielleicht würde ich damit mal anfangen. Also die ganz schlimmen Wechseljahressymptome hat man oft, wenn man noch seine Tage hat. Das ist die sogenannte Perimenopause. Das sind die Jahre vor der Menopause. Und in dieser Zeit fangen die Frauen dann eben zum Beispiel an, viel schlechter zu schlafen und können sich nicht mehr konzentrieren. Und sie wissen nicht, wo das herkommt. Und ganz oft bekommen sie auch bei den Ärzten gar keinen Rat so richtig. Also sie kommen vielleicht zu ihrem Hausarzt und sagen, ich kann nicht mehr schlafen. Dann sagt er, na, wollen wir mal ein Schlafmittel ausprobieren. Statt zu sagen, was der Frau ja erstmal schon helfen würde, vielleicht könnten es auch die Wechseljahre sein. Wie wäre es, wenn Sie mal mit Ihrer Gynäkologin reden?
Das heißt, es geht erstmal darum, ein Bewusstsein zu schaffen bei den Frauen selber, damit sie das einschätzen können. Ich höre auch heraus, dass das durchaus auch vor dem Ausbleiben der Periode schon anfängt. Also es gibt auch schon eine Phase vorher.
Das ist die sozusagen im Durchschnitt beschwerdereichste Phase.
Okay, und das gilt es ja auch zu wissen und einzuordnen. Richtig. Und dann gibt es verschiedene Phasen. Und jetzt öffnen wir nochmal den Blick für die anderen. Es ist ja schon für einen selber vielleicht ein Tabuthema, etwas, was man nicht unbedingt mit der Kollegin gegenüber austauscht. Und jetzt ist die Frage, wie kann denn ein Bewusstsein am Arbeitsplatz geschaffen werden?
Ja, da könnte ich jetzt ganz viel zu erzählen. Aber natürlich muss man versuchen, das Thema aus der Tabu-Ecke zu holen. Und das haben viele Unternehmen auch erkannt und vielleicht machen wir noch den kurzen Schritt zur Seite. Warum ist das für die Unternehmen wichtig? Weil die Frauen, wenn sie unter den Beschwerden leiden und das nicht behandelt wird, sie ja nicht so einsatzfähig sind wie sonst. Also sie arbeiten nicht so gut, wie sie das eigentlich könnten. Deshalb lohnt es sich auch für die Unternehmen, sie zu unterstützen.
Und das haben Unternehmen erkannt, haben Sie gerade gesagt.
Das heißt, es bewegt sich etwas. Und Ihre Frage war ja, was kann man tun? Und ich habe gesagt, zuerst muss das Thema aus der Tabu-Ecke. Ganz einfach zum Beispiel, indem ich für die Mitarbeiterinnen erstmal, so würde ich als Unternehmen starten, Informationen anbiete. Vielleicht eine Online-Veranstaltung zu dem Thema vom betrieblichen Gesundheitsmanagement, wenn ich ein größeres Unternehmen bin. Auf ganz kleine Unternehmen können wir vielleicht gleich noch kommen. Die haben sowas natürlich nicht unbedingt, brauchen das aber auch nicht. Das kann man ja auch durch andere Sachen ersetzen. Also ich würde mal mit Informationen anfangen und vielleicht eine zentrale Anlaufstelle irgendwo haben im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das kann auch der Gleichstellungsbeauftragte sein oder irgendjemand in der Personalabteilung.
Der Betriebsrat, die Betriebsrätin.
Auch der Betriebsrat, sehr richtig.
Mhm. Ja. Also ich höre daraus, man braucht auch durchaus Verbündete auf Basis einer gewissen Information. Vielleicht da nochmal Klammer auf, Sie haben gerade einen Leitfaden verfasst in Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse. Also das kann auch eine offizielle Basis sein. Aber dann gilt es im Betrieb ins Gespräch zu kommen.
Ganz genau. Also wie gesagt, Schritt 1, erstmal informieren, weil es ist doch ganz wichtig, dass die Frauen selber informiert sind. Schritt zwei würde ich sagen, vielleicht auch diejenigen, die es nicht selber unmittelbar betrifft, die Männer, die jüngeren Frauen, vielleicht ganz kurz einfach nur zu informieren, weshalb wirkt sich das auf die Arbeitsfähigkeit aus? Und das, den Schritt haben wir noch nicht gemacht. Wir haben ja gesagt, was sind die häufigsten Symptome? Das führt eben wirklich dazu, also ich meine, auch an alle Männer und alle jungen Frauen, stellen Sie sich einfach vor, Sie haben eine Woche lang nicht richtig geschlafen. Dann wissen Sie, wie eine Frau sich in Wechseljahren öfter mal fühlt. Und dann wissen Sie auch selber, dass Sie dann nicht so leistungsfähig sind. Also, und es gibt ja auch noch viele weitere Symptome. Es gibt Frauen, die haben ganz, ganz heftige Herzprobleme plötzlich oder Gelenkbeschwerden oder alles Mögliche. Aber wie gesagt, die Mehrzahl der Frauen hat eben Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme als Hauptsymptome. Und wenn ich denen helfe und wie ich denen helfen kann, das besprechen wir ja bestimmt auch noch gleich ganz kurz. Wenn ich denen helfe, dann ist schon mal viel gewonnen und dann ist für die Frauen viel gewonnen und dann ist es fürs Unternehmen auch gut.
Wir können das direkt besprechen. Also das ist ja wichtig, dass wir es jetzt an die Erde kriegen. Also wie kann man denn dann die Hilfe auch erwirken? Ich habe ja auch gesagt, man muss auch erstmal ins Gespräch kommen und das stelle ich mir schon als nicht so leicht vor. Sie haben ja gesagt, es muss raus aus der Tabu-Ecke. Aber wie geht denn das? Man sagt ja nicht so gegenüber, Thomas, hör mal, dass ich so Augenringe habe und hier wirklich auch nicht so konzentrationsfähig bin wie du in deinen jungen männlichen Jahren, liegt daran, dass ich eine Frau bin in Wechseljahren. Macht man das so offensiv?
Ja, das ist ja das Problem. Die Frauen möchten das vielleicht gar nicht. Es gibt auch Frauen, die sagen, das ist sowieso meine Privatsache, das geht meinen Arbeitgeber gar nichts an, das muss man natürlich akzeptieren. Und dann gibt es auch die Männer, die Angst davor haben, mit den Frauen zu reden. Die auch sagen, ich weiß gar nicht, wie ich meine Mitarbeiterin ansprechen soll. Ja. Sie haben ja eben erwähnt, wir haben so einen Handlungsleitfaden geschrieben, meine Co-Autorin und ich, für eine große Krankenkasse. Und da haben wir wirklich ganz konkret sozusagen hypothetische Gesprächssituationen für Führungskräfte drin. Wie schaffe ich es, meine Mitarbeiterin anzusprechen? Und das Ansprechen geht natürlich nicht, indem du sagst, hey Schätzchen, hast du Wechseljahre?
Sondern. Gehen wir doch mal eine hypothetische Situation durch. Wie kann das sein?
Ich fange damit an, dass ich betone, wie sehr ich die Mitarbeiterin schätze. Das ist immer gut im Gespräch mit den Führungskräften.
Ja.
Und dann auch sagen, ich habe dann, also daraufhin aufbauen, ich habe bemerkt, dass sie oder du in letzter Zeit, kann man sagen, unter mehr Stress gelitten hast, was auch immer. Gibt es etwas, was ich tun kann, um dich zu unterstützen? So. Und natürlich, wie gesagt, eben nicht zu sagen, ich denke, du hast Wechseljahre, was wollen wir da machen? So, und dann warten, ob die Frau etwas erzählt. Und wenn sie sich nicht öffnen möchte, dann muss ich das akzeptieren. Und wenn sie aber sagt, ja, ich weiß auch nicht, ich schlafe so schlecht und was auch immer und keine Ahnung, also irgendwas sagt, dass man sagt, wie weiter, was würde dir helfen? So, und jetzt kommen wir zu dem, was können die Unternehmen machen und was für die Frauen, außer dass die Frauen Verständnis brauchen von Führungskräften und Mitarbeitenden. Das ist das, was in unserer Befragung und auch in anderen Befragungen rausgekommen ist, was sie am allermeisten möchten. Einfach, dass die Leute das auf dem Schirm haben. Und was als zweites richtig hilft, ist, wenn die Frauen flexibler arbeiten können, wenn das irgendwie möglich ist. Also arbeitszeitmäßig, arbeitsortmäßig, also Homeoffice einräumen, wenn es der Frau nicht so gut geht. Vielleicht auch mal einen Tag, nur einen halben Tag arbeiten und die Arbeitszeit dafür nachzuholen. Also das, was eine ganze Reihe von Unternehmen sowieso schon anbieten. Das hilft in den Wechseljahren besonders.
Aber das erfordert natürlich, dass das Thema beim Arbeitgebenden angekommen ist und dass er dann tatsächlich was anbieten kann, wie diese flexible Arbeitszeit. Das macht ja auch Sinn. Das macht ja auch während der normalen Menstruation schon Sinn. Da ist ja auch einiges in Bewegung in Europa. Spanien ist da Vorreiter. Also auf die weiblichen individuellen Bedürfnisse eingehen, damit es aber dann dem Unternehmen doch auch nützt.
Richtig, genau.
Haben Sie das Gefühl, das ist nun jetzt schon genug angekommen? Also wir haben den Leitfaden erwähnt, wir haben gesagt, so in manchen Betrieben läuft das, auch Betriebsräte könnten eingebunden werden. Oder ist da jetzt noch erhebliche Luft nach oben?
Also wir sind weiter als vor 2 Jahren, würde ich sagen. Und wenn man das sozusagen als einen Prozess sieht, ist ja Stadium 1, man muss erstmal aufs Problem aufmerksam werden. Also ich würde sagen, dieses Stadium hat die Mehrheit der Unternehmen erreicht. So, dann muss ich überlegen, was kann ich tun, und dann muss ich das umsetzen. Und da hakt es noch. Also in diesen Phasen stecken eine Reihe von Unternehmen. Es gab letztes Jahr eine Befragung, da wurden, ich glaube, so ungefähr 800 Unternehmen befragt zum Thema Wechseljahre am Arbeitsplatz. Und da hat, ich weiß die Zahl nicht genau, irgendwas unter 10% angegeben, dass sie schon was machen. Also das ist auch meine Erfahrung. Es gibt immer mehr Unternehmen, aber es könnten noch mehr sein. Und es geht nicht um teure Programme. Es geht auch nicht um Stress für irgendwelche Leute. Es ist schon klar, Führungskräfte und Unternehmen sind in einer herausfordernden Umgebung. Die müssen sich auch mit vielen anderen Sachen beschäftigen. Aber es geht um die kleinen Stellschrauben, die den Frauen sehr helfen. Und da könnten die Unternehmen noch mehr tun.
Liegt der Ball dann nur bei den Unternehmen oder noch auf der Ebene der Politik, die auch Rahmenbedingungen setzt? Da hören wir ja im Moment vor allen Dingen, dass wir mehr und länger arbeiten sollten.
Ja, der Ball liegt auch bei der Politik, und die Politik weiß das, ist die gute Nachricht. Die Politik hat den Ball angenommen. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung steht das Wort Wechseljahre. Sehr viel mehr als das Wort steht noch nicht drin, aber es ist ein Fortschritt gegenüber allen anderen Koalitionsverträgen davor, wo das Wort nicht erwähnt wurde. Und es ist in der Bundesregierung durchaus ein Bewusstsein dafür da, dass es sinnvoll ist, da unterstützend zu wirken.
Vielleicht hilft es ja, ohne derjenigen zu nahe zu treten, dass man eine Wirtschaftsministerin hat, die genau auch in dieser Lebensphase ist.
Vielleicht.
Andrea Rumler, Sie bleiben auf jeden Fall an diesem Thema dran. Die Umfrageergebnisse sind im Gepäck. Wo ist im Moment Ihre Forschungsbaustelle dann als Wirtschaftswissenschaftlerin?
Also im Moment mache ich ein Projekt mit einer Gewerkschaft zusammen, um anhand einer konkreten Branche des Einzelhandels zu überlegen, wie kann für den Einzelhandel eine gute Unterstützung der Mitarbeiterinnen aussehen. Und dann schreibe ich mit meiner Mitarbeiterin gerade an weiteren Anträgen für neue Forschungsprojekte.
Viel Erfolg. Vielen Dank für die Zeit bei Neugier genügt.
Dankeschön.
Auf WDR 5.
But that's all on the side. But that's all on the side. It's coming wrong. Something has to change. You got calls to rearrange. You got words to erase. Coming wrong. They're coming wrong. You have the right to say.
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 You have the right. You have the right to say.
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 You have the right to feel. You won't forget this anyway. You're feeling high, you're feeling low. That you have the right to show. You're not alone. You've kept the secret all along. You've kept the secret all along. Don't need to hide this anymore from anyone. I'll be there.
Joe Bell mit The Secret auf WDR 5. Geschlecht gehört zur biologischen Identität. Daran erinnert der Körper nicht immer angenehm. Wir haben eben über Wechseljahre gesprochen. Es gibt aber in der Frage des Geschlechts auch eine soziale Identität. Und die wird vom Umfeld nicht immer akzeptiert. Transfrau Valentina hat das erfahren in der eigenen Familie. Da hatte die Mutter zum Geburtstag der Schwester eingeladen und gesagt, Valentina dürfe nur kommen, wenn sie ihre langen Haare verstecke und nicht extrem geschminkt auftaucht, also nicht als Frau erscheint. Valentina ist nicht hingegangen und hat stattdessen den Fall auf der Social-Media-Plattform TikTok gepostet. Dort eben, wo Transmenschen beides erleben. Hass auf der einen Seite, aber auch Zuspruch. Das Video hat inzwischen 1,6 Millionen Klicks und ist ein Beispiel für den Umgang mit Transgeschlechtlichkeit im Netz. Uns hat diese Geschichte neugierig gemacht und deshalb erzählt Philipp Siewert jetzt die ganze Geschichte.
Also am 22. März wäre der Geburtstag gewesen. Zwei Tage davor hat meine Mama mich dann eingeladen zum Geburtstag meiner Schwester.
Valentina ist 24 Jahre alt und wohnt noch bei ihrer Mutter. An einem Donnerstag im März wird sie von ihr zum Geburtstag der Schwester eingeladen. Allerdings unter einer Bedingung.
Das war in der Küche und dann hat sie gesagt, hey, deine Schwester hat ja Geburtstag, du könntest mitkommen, aber es wäre gut, wenn du dich nicht so extrem anziehst.
Plötzlich gibt es da tatsächlich eine Bedingung. Wenn Valentina mitkommen will, dann soll sie sich nicht extrem anziehen. Und?
Auch wenn ich mich schminken möchte, soll das so aussehen, dass man das Make-up am besten gar nicht erkennen kann. Wegen meinen langen Haaren wäre es halt gut, wenn ich so einen Männerdutt in ihren Worten machen würde, damit das halt einfach nicht auffällt, dass ich halt eine Transfrau bin.
Dass Valentina trans ist, damit lebt ihre Mutter schon seit Jahren. Aber plötzlich ist da diese Ansage. Bei diesem Geburtstag soll Valentina nicht als Frau, sondern als Mann erscheinen.
Also ich war dann halt eher wütend. Wenn ich so hingehe, gehe ich halt so hin. Das ist halt, das sollte nicht das Aussehen so stark wichtig sein, weil es geht ja auch vor allem um meine Schwester. Aber sie hat auf ihre Meinung halt beharrt.
Valentina verlässt die Küche, geht in ihr Zimmer. Und auch zwei Tage später ist sie wieder in ihrem Zimmer, statt zu dem Geburtstag zu gehen. In ihrem Kopf wirbelt immer noch diese Forderung von ihrer Mutter herum. Und dann hat Valentina plötzlich diese Idee. Seit ein paar Wochen postet sie Videos auf TikTok, Make-up-Tutorials, in denen sie zeigt, wie man sich schminkt. Jetzt will sie dort etwas anderes loswerden. Valentina guckt direkt in die Kamera. Dann drückt sie den Aufnahmeknopf.
Wenn ich mitkommen möchte, darf ich mich nicht schminken und soll mich kleiden wie ein Mann. Ich lehnte ab, weil das bin nicht ich. Ich möchte mich nicht verstellen, nur damit ich von meiner Familie akzeptiert werde. Es kann manchmal verletzend sein, wenn ihr einfach ihr selber seid und dadurch ausgegrenzt werdet.
Valentina erzählt auf TikTok, was ihr passiert ist. Womit sie zu dem Zeitpunkt nicht rechnet, nur Stunden später geht ihr Video viral. Inzwischen 1,6 Millionen Aufrufe. Valentina hatte ihrer Mutter schon Jahre vor der Sache mit dem Geburtstag erzählt, dass sie eine Frau ist.
Und sie hat halt gemerkt, wenn Freunde bei uns waren, dass sie mich immer als Valentina angesprochen haben. Und dann hat sie mich, nachdem die Freunde dann noch weg waren, gefragt, warum sie mich so nennen. Und dann habe ich das halt ihr offen und ehrlich erzählt.
Die Mutter reagiert erst aufgeschlossen.
Nur was mich dann gestört hatte, war, sie meinte, ja, aber wenn du dich Valentina nennen möchtest, dann noch nicht den Namen, das klingt wie eine Pornodarstellerin.
Es ist jetzt so ein Mittelding. Einerseits kauft ihr die Mutter sogar Unterwäsche, will ihr sogar eine Haarverlängerung bezahlen. Andererseits ist da diese Abwertung gegenüber dem neuen Namen und auch gegenüber der Art, wie Valentina sich schminkt. Irgendwann wird die Unterstützung immer weniger und die Ablehnung überwiegt.
Es kam dann einfach mit der Zeit, dass sie mich immer weniger Valentina genannt hat. Und dann hat sie es irgendwann ganz sein lassen und mich dann nicht mehr Valentina genannt.
Valentina flüchtet sich woanders hin.
Da hatte ich angefangen mit so Tanzvideos, einfach für mich hochladen und auch generell TikTok durchzuscrollen. Ich fand es eigentlich sehr cool, weil das einfach so offen alles war und man hat das gefunden, was man halt gerne schaut.
Anfang des Jahres postet Valentina ihr erstes Video. Das klingt damals so.
Hey Leute, ich heiße Valentina, ich bin eine Transfrau. Das hier ist mein TikTok und ich plane regelmäßig Beauty-Tipps hochzuladen.
Das erste Video gucken noch nicht so viele. Aber es gibt vereinzelte Reaktionen.
Sehr offenherzig. Also ich wurde
gut auf TikTok empfangen, sage ich mal. Viele haben mir auch geschrieben, dass die mich halt einfach als Frau sehen und deswegen ich das nicht immer sagen muss.
Also hört Valentina auf zu erklären, wie sie wurde, wer sie ist, sondern sie postet einfach ihre Make-up-Tipps. Ihr Selbstbewusstsein wächst bis zu diesem einen Tag, an dem sie sich von ihrer Mutter so gekränkt fühlt.
Aber es wäre gut, wenn du dich nicht so extrem anziehst, damit das halt einfach nicht auffällt, dass ich halt eine Transfrau bin.
Sie kriegt den Vorfall einfach nicht aus ihrem Kopf. Also postet sie das Video auf TikTok, in dem sie alles erzählt. Wenige Stunden später sitzt sie in ihrem Zimmer und kann es kaum glauben.
Okay, das steigt gerade rapide. Viele Leute interagieren damit. Es kommen mehr Kommentare rein, als ich überhaupt lesen kann. Und es war dann anfangs sehr überfordernd.
Was Valentina zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, auch ihre Mutter wird dieses Video entdecken. Aber erstmal liest Valentina die vielen Kommentare.
Viele haben Support ausgesprochen, dass es halt auch nicht okay ist, wie meine Mama das alles gemacht hat, damit umgegangen ist mit der Situation. Es gab mir so eine Bestätigung, das hat mein Selbstbewusstsein auch nochmal ein bisschen bestärkt in dem Thema. Irgendwann habe ich ein bisschen mehr Selbstwertgefühl dann bekommen durch die lieben Kommentare, die halt drunter geschrieben wurden. Und wusste, dass so wie es gerade war, ich mir Unrecht angetan wurde und meine Mama halt einen Fehler gemacht hat.
10.000 Kommentare. Da stehen Dinge wie:
Valentina, ich drück dich. Es ist wunderschön, einfach du zu sein.
Es ist zu 100% richtig, was du tust. Auch wenn es sehr schmerzhaft ist.
Unserer Familie bist du herzlich willkommen, immer du selbst zu sein.
Valentina wohnt in einem kleinen Ort, 3.000 bis 4.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Aber auf einmal sind da Menschen aus ganz Deutschland, die ihren Support ausdrücken. Markus Bösch ist Kommunikationswissenschaftler. Er forscht zu TikTok und kennt diesen positiven Effekt.
Wenn ich das vergleiche mit einer Situation vor dem Internet in einem Dorf irgendwo in Deutschland, habe ich hier natürlich schon die Möglichkeit, auf meiner For You-Page mir eine Mischung von Content zurechtzubasteln. Anders als bei anderen Plattformen, wo ich erstmal Accounts folgen musste, gebe ich hier dem Algorithmus quasi Impulse. Wenn ich mir die ganze Zeit nur Katzenvideos angucke, werde ich vermutlich mehr Cat-Content kriegen.
Für Menschen wie Valentina bedeutet das dann:
Auf TikTok gibt es schlicht und ergreifend die Möglichkeit, mit quasi einem Blick in die Welt einfach in das Leben von ganz vielen anderen Leuten zu gucken und unter anderem eben auch ganz vielen Transpersonen auf dem gesamten Planeten. Und das kann natürlich der Identifikation dienlich sein, das kann eine Vorbildfunktion haben, das kann aber auch durchaus, wenn man dann in die Kommentare reingeht, eine Möglichkeit bieten, sich einfach auszutauschen in einer Peer Group.
Nur werden Inhalte von Transmenschen und Content aus der LGBTQ-Community auch wirklich genauso gut vom Algorithmus ausgespielt wie Katzenvideos? Immerhin gab es gerade zur Anfangszeit von TikTok in Deutschland viel Kritik, weil Inhalte zensiert wurden. Markus Bösch erinnert sich,
dass es am Anfang, als TikTok neu in Deutschland war, einige Skandale gab, weil bestimmte queere Themen geshadowbanned werden, also nicht ausgespielt werden. Als das dann öffentlich wurde, hat TikTok gesagt, ja, das ist nur zum Schutz.
Queere Nutzerinnen und Nutzer weniger zeigen als andere. Auf Anfrage erklärt TikTok Deutschland über diese Strategie:
Wir sind uns bewusst, dass wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. In unseren Anfangszeiten haben wir einen restriktiven Ansatz verfolgt, um Konflikte auf der Plattform zu minimieren. Deswegen haben wir Anfang des Jahres 2020 unsere Community-Richtlinien überarbeitet, um unter anderem der Trans-Community mehr Freiheiten zu geben. Wir trainieren unsere Moderationsteams, damit sie Hassrede speziell gegen die LGBTQIA+-Community noch besser erkennen und entfernen.
Dabei sollen Richtlinien gegen Hassrede Orientierung für Nutzerinnen und Nutzer geben und sogenannte Moderationsteams entfernen Hass und Hetze. Zu LGBTQ-Inhalten allgemein erklärt TikTok auf Anfrage:
Wir sind inspiriert von der Kreativität und der Freude, mit der die LGBTQ-Plus-Community TikTok bereichert, und wir arbeiten hart daran, ein inklusives Umfeld zu schaffen, in dem sich die LGBTQ-Plus-Community entfalten kann.
Valentina erlebt gerade genau diese Entfaltung auf TikTok. Doch es geht auch anders.
Du bist kein Mädchen, du bist ein Junge. Es ist alles voll, meine ganzen Kommentare.
Auch Ellie postet regelmäßig Videos auf TikTok. Sie ist noch nicht volljährig, hat aber trotzdem schon über 140.000 Follower und FollowerInnen. Ihre Kommentarspalte: voller Feindseligkeit gegenüber Transpersonen.
Ich bitte euch vom Herzen, mal in euch zu gehen und euch mal zu fragen, warum ihr solche Kommentare überhaupt verfasst.
Ellie wurde von anderen Leuten als trans geoutet. Irgendwann hat jemand ihren ursprünglichen Vornamen in einem Livestream verraten. Also den männlichen Namen, den Ellie bei ihrer Geburt bekommen hatte, den sie schon lange abgelegt hat. Trotzdem taucht dieser Name nun ständig unter ihren Videos in den Kommentaren auf. Dazu Fragen wie, bist du nicht eigentlich ein Junge? Oder Nutzerinnen und Nutzer nennen sie Bro, kurz für Bruder.
Natürlich wird es auch Menschen geben, die das Ganze doof finden, die dann auch in den Kommentaren nicht nur negative Kommentare dalassen, sondern auch Hass, wenn sich Leute jetzt wirklich an einer Person abarbeiten wollen. Und das kann natürlich neben all diesen Vorteilen auch eine ganze Menge von Nachteilen mit sich bringen.
Wie sich diese Nachteile in ihrem Alltag auswirken, erklärt Ellie in einem ihrer Videos.
Die Dinge, die ihr mir in die Kommentare schreibt, müsst ihr mir nicht privat vor allen Leuten am Berliner Hauptbahnhof hinterherrufen, direkt vor anderen Leuten mich anschreien oder sonstiges.
Der Hass schwappt nämlich inzwischen über die Kommentarspalte hinaus in die reale Welt. Ellie sagt, sie wird inzwischen erkannt und öffentlich beleidigt. Und da ist noch eine Auswirkung von all dem Hass.
Die ganzen Kommentare, die einen als Junge betiteln oder keine Ahnung, irgendwas anderes, das macht einfach nur, das verwirrt mich selber, weil ich einfach dadurch, wenn ich in den Spiegel gucke, gar nicht mehr mich sehe, sondern gar nicht weiß, was ich gerade sehe.
Keine Selbstentfaltung, sondern Verwirrung um das eigene Selbst. Unter ihren Videos trägt sogar eine automatisierte Funktion der App dazu bei. Da schlägt TikTok nämlich per automatisierter Suchfunktion folgende Suchanfrage vor. Ellie, früher Junge. Nutzerinnen und Nutzer können darauf klicken und sich Ergebnisse zu dieser Suche anzeigen lassen.
Bei Suchanfragen, die häufiger vorkommen, macht TikTok Suchvorschläge, was jetzt erstmal bei allgemeineren Themen wie der Suche nach einem aktuellen Spinat-Smoothie oder so nicht weiter hinderlich ist, sondern eher ein Vorteil natürlich für NutzerInnen ist, weil sie schneller zum Ergebnis kommen. Es hat sich aber rund um diese quasi automatisierten Suchvorschläge ein riesiges Feld mit ganz neuen Problemen ergeben. Das ist es auch etwas, wo die Plattform meiner Ansicht nach deutlich aktiver gegen vorgehen müsste.
Also ganz viele Nutzerinnen und Nutzer geben Stichwörter zu einer Suche in die App ein und die automatisierte Suchfunktion von TikTok wird damit angereichert. Die ganz konkrete Auswirkung davon sieht so aus. Unter Ellies Videos deutet die Plattform selbst an, dass sie früher ein Junge gewesen sei. Auf Anfrage erklärt TikTok Deutschland dazu:
Wir verfolgen einen vielschichtigen Ansatz zum Schutz von Suchvorschlägen, einschließlich der Verwendung von Moderationstechnologie, die schädliche Vorschläge rausfiltert.
TikTok schreibt auch, dass Nutzerinnen und Nutzer Suchvorschläge melden und Wörter zu ihren Kommentarfiltern hinzufügen könnten, damit diese nicht in den Suchempfehlungen unter ihren Videos erscheinen. Bei Ellie wird die Lage jedenfalls nicht besser. In vielen ihrer Videos weint sie. Irgendwann holt sie ihre Mutter zur Unterstützung dazu.
Ihr hattet viele Fragen, meine Mama und ich werden jetzt versuchen, ein paar davon zu beantworten. Eine der ersten Fragen war gewesen, ob ich irgendwelche OPs hatte.
Nein, hattest du nicht, weil du definitiv noch viel zu jung dafür bist.
In dem Video sieht man erst Ellie und dann im Hintergrund eine erwachsene Frau. Sie sieht müde und traurig aus. Ellies Mutter. Geduldig beantwortet sie frei heraus Fragen einiger Nutzerinnen und Nutzer.
Dann wurde auch sehr, sehr oft in die Kommentare reingeschrieben, dass ich irgendwelche Tabletten nehme.
Also du hast noch nie Tabletten bekommen und noch nie welche eingenommen.
Auch Ellies Video geht viral. 4,4 Millionen Aufrufe. Darunter viel Zuspruch. Endlich. Doch unter den darauffolgenden Videos kehrt auch der Hass zurück. TikTok erklärt auf Anfrage, dass sie im vierten Quartal 2024 91% der Hassredeinhalte auf der App proaktiv entfernt hätten, noch bevor sie gemeldet wurden. Die Frage bleibt, ob Wörter wie Junge oder ein männlicher Vorname durch die App überhaupt als Hass gewertet werden kann. Nach meiner Anfrage, in der ich auch auf Ellie aufmerksam gemacht habe, hatte TikTok umfassende Maßnahmen bei Ellies Account ergriffen, Kommentare entfernt und problematische Suchbegriffe gesperrt. Doch der automatisierte Suchvorschlag Ellie früher Junge ist geblieben. Ellie erlebt Unterstützung im echten Leben. Ihre Mutter versteht den Weg, den ihre Tochter gegangen ist, und sie setzt sich für sie ein. Doch auf TikTok begegnet ihr Hass. Bei Valentina ist es genau andersrum. Sie erfährt Ablehnung in ihrer Familie. Und als sie ihre Erfahrung auf TikTok teilt, stößt sie dort auf Zuspruch. Sie konnte sich inzwischen sogar mit anderen vernetzen, die auch trans sind. Menschen, die sie ohne TikTok nie kennengelernt hätte.
Auch auf einer persönlichen Ebene schreiben wir, was in unserem Leben gerade passiert, was uns gerade bedrückt. Und so ein bisschen tauschen wir uns aus, wie weit wir einfach schon sind auf unserem Weg. Wer auch schon Operationen vollzogen hat, wie das war, ob die bei den anderen auch noch anstehen, ob sie davor Angst haben. Und da tauschen wir uns auch immer aus drüber.
Inzwischen ist die App sogar eine Art Mittel zur Macht für Valentina geworden. Auch als ihre Mutter auf einmal von dem Video erfährt.
Also sie kam dann zu mir ins Zimmer und hat gesagt, wir müssen reden, dass es halt nicht schön ist, dass ich sie da so darstelle. Also sie hat direkt alles auf sich bezogen, dass sie halt das Opfer in der Situation wäre. Ich habe meiner Mama das dann erklärt. Es war halt kein Video, wo ich sie einfach nur bloßstellen wollte. Es ging da wirklich nur um meine Emotionen.
Valentina soll das Video von der Plattform runternehmen. Aber sie denkt sich,
nur weil du aus Wut jetzt möchtest, dass ich das offline nehme, weil du dich ertappt fühlst auf einmal.
Die Stimmung zu Hause wird immer schlechter. Valentina zieht schließlich aus. Aber das Video lässt sie online. TikTok ist jetzt sowas wie ein Sprachrohr für sie. Sie muss sich das Verhalten ihrer Mutter nicht länger einfach gefallen lassen. Sie kann ihre Erfahrung mit anderen teilen und sie allein entscheidet, was sie dort erzählt. Inzwischen haben sich Valentina und ihre Mutter wieder etwas angenähert. Valentina wünscht sich eine gemeinsame Familientherapie. Valentina und Ellie. Zwei Transfrauen, die Videos auf TikTok posten. Die Reaktionen komplett unterschiedlich. TikTok Deutschland hat erklärt, dass sie an der Verbesserung der Situation von LGBTQ-Mitgliedern auf TikTok arbeiten. Der Blick auf die zwei Nutzerinnen zeigt, gerade gibt es noch Lücken. Ist es also für Transmenschen empfehlenswert, sich auf TikTok zu bewegen, um Gemeinschaft, Inspiration und Zuspruch zu finden? Oder sind die negativen Reaktionen einfach zu heftig?
Ich glaube, es gibt da nicht die eine Lösung, sondern man muss da eine persönliche Strategie finden, wie man damit umgeht. Ich würde prinzipiell, egal zu welchen Themen, eher so den positiven Aspekt darin sehen, weil es halt einfach so ein Mehr der Möglichkeiten gibt. Und wenn man sich jetzt darauf beschränkt, CreatorInnen zu folgen, die einen inspirieren, und Content, der Hass und Hetze verbreitet, eher direkt wegzuswipen, dann kann diese Plattform ein sehr, sehr guter Ort des Austauschs und der Inspiration sein.
Valentina will jedenfalls weitermachen. Ellie auch. Und dann ist da ja noch ein nicht ganz unwichtiger Nebeneffekt. Views und Interaktionen machen sich auf TikTok bezahlt. Wer viel Aufmerksamkeit erzeugt, bekommt Geld von der App. Auch das ist sicherlich kein unwichtiger Faktor bei der Selbstermächtigung.
TikTok und Trans-User zwischen Zuspruch und Hass. Philipp Siewert hat die Geschichte erzählt von Valentina und von Ellie. Für WDR 5 Neugier genügt. Das ist Musik von Ben Longle und Soul, Black or White.
I took my baby on the side of the plane. Was that girl with you? Yes, we want the same. Now I'll believe in miracles. And miracles happen tonight. But if you think about my baby, don't matter if you're black or white. They'll print my message in the Saturday sun. I had to tell them I ain't taken to none. And I told about equality, and it's true either you're wrong or you're right. But if you think about my baby, it don't matter if you're black or white. I'm tired, this tough. I'm tired, this business. So when the going gets rough, I ain't scared, you brother.
I ain't scared no sheets. I ain't scared nobody. Girl, when the going gets me. Don't tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. But if you think about my baby, it don't matter if you're black or white. Said if you think of being my baby, it don't matter if you're black or white. Said if you think of being my brother, it don't matter if you're black or white. Black, it's white, it's tough for you to be, yeah. Black, it's white, it's tough for you to be. It's black, it's white, it's tough for you to be, yeah. Black, it's white.
Schöne Coverversion, original glaube ich von Michael Jackson. Hier ist WDR 5. Und ich will nicht sagen, dass es ein roter Faden ist, aber ein wenig rosa ist dieser Faden schon, den wir so durch diese Stunde gelegt haben. Wir haben jetzt schon ein paar Mal auf Ungerechtigkeiten geblickt und es ging immer um Gender, um die Geschlechterfrage. Wir haben über die Wechseljahre am Arbeitsplatz gesprochen, über Reaktionen auf Transmenschen in Social Media. Und auch das folgende Thema hat mit Ungleichbehandlung zu tun, diesmal im Sport. Denn bis heute stehen die Frauen im Fußball im Schatten der Männer und sie treten nur ganz langsam heraus, wie zuletzt bei der Fußball-Europameisterschaft. Es war aber auch ein langer, steiniger Weg.
History Hautnah. Geschichte, wie sie wirklich war. Mit Friedemann Weiß.
Hallo, bin ich hier in der richtigen Höhle?
Das glaube ich kaum. Sie sind hier beim Präsidenten des Neandertaler Steinballbundes.
Schön, zu Ihnen wollte ich.
Also, wenn Sie unsere Feldtrikots waschen wollen, dann müssen Sie Ihre Bewerbung bei der Personalabteilung abgeben. Ich kümmere mich hier um die Zukunft des Steinballs.
Zukunft ist das Stichwort. Wir wollen in Zukunft eine Frauenabteilung im Verband haben.
Also wirklich, gute Frau. Steinball ist Männersache. Das war schon immer so.
Aber muss ja nicht immer so bleiben. Wir trainieren jetzt schon seit einiger Zeit mit ein paar Frauen, die zum Teil sehr talentiert sind.
Sehr talentiert in was? Im Muscheln ausgeben oder im Mammut rückwärts einparken?
Ich kann diese Klischees nicht mehr hören. Früher hieß es auch, eine Frau kriegt keinen geraden Strich an die Höhlenwand. Und mittlerweile sieht man fast nur noch Frauen in der Schulhöhle unterrichten.
Ja, aber wir reden hier von Leistungssport. Wie soll Frauensteinfußball aussehen, wenn da eine Einwechselspielerin eine halbe Stunde braucht, bis sie weiß, was sie anziehen soll?
Was für ein Quatsch. Wir tragen Feldtrikots genau wie die Männer.
Ach so, beim Trikottausch würde ich schon gern mal zusehen.
Sie Schwein, kriegen wir jetzt einen Trainingsplatz oder nicht?
Bevor Sie weiter nerven, könnt ihr den Trainingsplatz hinter unserer Vereinshöhle haben.
Hä? Da ist doch nur der Krötensumpf.
Jetzt auch noch Ansprüche stellen oder was?
Na gut, besser als nichts.
Sag ich doch. Und nehmen Sie beim Rausgehen die Männerfeldtrikots mit. Die müssen morgen sauber sein.
3 Jahre später.
Gratuliere ich heute unserer Frauenmannschaft zum großartigen Pokalsieg. Bravo. Von Anfang an war ich es, der die Frauen darin bestärkt hat, Steinball zu spielen. Ich habe immer an den Frauensteinball geglaubt, auch wenn ich am Anfang dafür ausgelacht wurde.
Dein Ernst? Du hast uns dafür ausgelacht.
Damals habe ich auch noch nichts mit euch verdient.
Sie hörten heute vor vielen, vielen Jahren die Anfänge des Frauensteinballs.
Lost in the jungle, love is a door. In a kung fu hustle, who you gonna choose to lose to? A Roman emperor or a crown of thorns? Well, you made your bed, you're a big boy now, so how's it gonna play out? A little push and a pull and a rough and a tumble, a bittersweet pill that you just won't swallow. I believe there's a key to a castle with an aching heart that's crying. Stop, take time, think a bit, slow down and look at what you've got. Lost in the thick of it. Stop, rewind a little bit. Who knows, you might go changing minds. shifting paradigms.
A big fish in a slow coach, stuck in your mind. Gonna eat your heart out, one, two, the end of the universe. See the planet spinning out of time. There's a yearning, burning feeling. You can't see lean somewhere there. A little push and a pull and a rough and a tumble. A bit of sweet pill that you just won't swallow. I believe there's a key to a castle. With an aching heart that's crying, stop, take time and think of it. Slow down and look at what you've got. The last thing to think of it. Stop, rewind a little bit. Who knows, you might go changing minds. Shifting paradigms. A push and a pull and a rough and a tumble. A bittersweet pill that you just won't swallow. I believe there's a key to a castle. With an aching heart that's crying, stop, take time, think a bit. Slow down and look at what you've got. Lost in the thick of it. Stop, rewind a little bit. Knows it might go changing minds. Shifting paradise.
Musik von Charlie Winston. Und ich höre es immer falsch. Ich denke, er singt davon, dass man das Paradies verschiebt. Nein, es ist der Paradigmenwechsel. Heute ist ja ein besonderer Tag. Ab heute hat ganz Deutschland Sommerferien. Ja, auch die Bayern, die jetzt dazukommen. Und wenn sie verreisen sollten, dann können sie WDR 5 übrigens mitnehmen, auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen, auch nach Bayern.
WDR 5 gibt es auch außerhalb des Sendegebiets, weltweit.
Mit der WDR 5 App können Sie uns jederzeit hören, egal wo.
Hier finden Sie unsere neuesten Beiträge, die jüngsten Nachrichten und heiße Hörtipps.
Die WDR 5 App bietet die Online-Audios aus dem Radioprogramm an. Zum Nachhören, Merken und Teilen.
Und falls es mal kein Netz gibt, können Sie die Beiträge aus unserem Archiv sogar offline anhören.
Auch zu allen Begleitinfos führt die App Sie ohne Umwege, ob Playlist, Rezept oder Buchtipp.
Die WDR 5 App. Ein Muss für alle, die auf Radio mit Tiefgang nicht verzichten wollen.
Kostenlos erhältlich im Apple App Store und im Google Play Store.
WDR 5. Mit Reden, mit Fühlen, mit Erleben.
Und mit Sonnen. Wenn also da zum Beispiel die Sonne fehlt, wo Sie dann sind, dann schließen Sie einfach die Augen und hören Cook Joey, Lying in the Sun.
I'm just trying to keep up. I'm losing my breath. Feels like I'm gaining miles. But here comes a headwind. I'm gaining some stability. Getting thrown around and my stomach's empty. Living life's impermanence. It's getting pretty hectic lately. I could spend a day here. I could spend a day here lying in the sun. Feeling like I'm far. Wake up and watch the sunrise. Meditate on the beach. Sit on the hammock under moonlight.
Das klingt so entspannt, einen ganzen Tag in der Sonne liegen und nichts tun. Aber da muss man auch der Typ zu sein. Also ich bin so nicht der Typ, der tagelang in der Sonne liegen könnte. Ich werde dann ein bisschen unruhig und muss mich auch bewegen und fange dann so an, auf und ab zu wandern, weil es ja so viel zu entdecken gibt. Allein dieses Land, Deutschland, hat so viel Landschaft, dass man in den Ferien, also diese Landschaft, könnte man in den Ferien wirklich wochenlang erwandern. Und es ist wirklich schwer, das Ganze in ein Gedicht zu packen, was man da erwandern könnte.
WDR 5. Ein Gedicht.
Was erwähnt man, was lässt man weg? Ich bin gespannt, wie Ernst Jandl dieser Aufgabe nun gerecht wird. Hier sind seine lyrischen Wandertipps für die Sommerferien.
Vom Vom zum Zum. Vom Zum zum Vom. Von Vom zu Vom. Vom Vom zum Zum. Von Zum zu Zum. Vom Zum zum Vom. Vom Vom zum Zum. Und zurück.
Also ich finde das eine sehr interessante Route. Werde sie natürlich mal ausprobieren. Von Köln zum Watt. Und darüber hinaus geht es gleich in der Redezeit auf eine Hallig, die Hallig-Hooge. Dort lebt und arbeitet eine Frau, die für die Seele sorgt. Und zwar ohne Theologiestudium hat sie eine Pfarrstelle angenommen mit 61 Jahren und war lange da für rund 100 Menschen, die dort wohnen. Nirgendwo sind mir die Menschen so nah und wichtig, sagt Gertrude von Holt. Oder wie man sie als Kind dort nannte, Tuttje mit den blonden Zöpfen, ist gleich zu Gast in der Redezeit. Thank you.
Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Tag. Die Bahnsperrung zwischen Duisburg und Düsseldorf dauert heute wohl noch den ganzen Tag. Gestern hatte es dort einen Kabelbrand gegeben. Die Polizei ermittelt wegen eines Sabotageaktes. Auch ein Bekennerschreiben liegt vor. Heute Mittag sollte die Strecke eigentlich wieder frei sein. Mathis Jungblut, WDR aktuell. Warum dauert's jetzt länger?
Bei den Reparaturen wurde eine zweite Brandstelle gefunden. Die ist offenbar aber nicht so leicht zu erreichen. Da sind jetzt spezielle Baufahrzeuge auf dem Weg. Der WDR hat aus Ermittlerkreisen erfahren, dass es auch bei der zweiten Stelle Anzeichen für Fremdeinwirkungen gibt. Deswegen gehen die Bahnprobleme erstmal weiter. Am Duisburger Hauptbahnhof ist heute Morgen das ganz große Chaos aber ausgeblieben. Betroffen sind weiter die Fernzüge von Norden nach Süden. Außerdem fallen viele Regionalverbindungen aus oder haben Verspätungen. Es gibt aber Busse für den Schienenersatzverkehr auch zum Düsseldorfer Flughafen.
Heute startet die zweite Fußball-Bundesliga in die neue Saison mit dem Spiel Schalke gegen Hertha. Die DFL hat kurz vor dem Start einige Änderungen bekannt gegeben. Insgesamt wird es technischer. Welche Änderungen es gibt, erklärt Mara Tellmann, WDR Sport.
Um Entscheidungen der Schiedsrichter für alle nachvollziehbar zu machen, soll es in allen Stadien Durchsagen geben. Eine Testphase in der letzten Saison kam nämlich gut an, wenn nach Videobeweis die Entscheidung per Lautsprecher erklärt wurde. In der ersten Liga geht's damit zum Saisonstart in 3 Wochen los in Liga 2 Mitte Oktober. Schneller und transparenter soll auch ein Abseits erkannt werden mit neuen Spezialkameras und Tracking. Bei ausgewählten Spielen wird es auch eine Schiedsrichter-Cam geben, unter anderem als Teil der TV-Berichterstattung. Außerdem treffen sich die Trainer und Kapitäne beider Teams vor jedem Spiel mit den Unparteiischen. Dieser kurze Austausch soll das Fairplay fördern.
Weitere Meldungen im Überblick. In Nordrhein-Westfalen gibt es weiter große Unterschiede bei den Müll- und Abwassergebühren. Der Bund der Steuerzahler hat seinen jährlichen Vergleich vorgestellt. Zum Beispiel zahlen Haushalte für die Müllabfuhr in der Stadt Münster deutlich mehr als in Reken oder in Wettringen. Die Bundeswehr beginnt damit, 2 Patriot-Luftverteidigungssysteme in die Ukraine zu bringen. Zunächst werden die Startplattformen geliefert, danach dann alle weiteren Einzelteile. Die Patriots zur Abwehr von russischen Raketen stammen aus Bundeswehrbeständen. Die sollen hierzulande durch neu produzierte Verteidigungssysteme aus den USA ersetzt werden. US-Präsident Trump hat seine Zollpolitik mal wieder kurzfristig geändert. Eigentlich sollten heute neue Zölle für verschiedene Länder in Kraft treten. Das verschiebt Trump jetzt um eine Woche, was auch für die Europäische Union gilt. Trump hatte immer wieder den 1. August als Frist genannt. Die Woche mehr soll Zeit schaffen, um die Zölle konkret umzusetzen.
WDR aktuell aus der Region.
In den katholischen Kirchen und Kapellen im Rheinland wird immer mehr gestohlen und zerstört. Das liegt laut dem Kölner Erzbistum an der zunehmenden Respektlosigkeit. Benedikt Kaninski, WDR Köln.
Besonders häufig werden Opferstöcke aufgebrochen und Schalen und Kelche gestohlen, oft weil die Diebe einen materiellen Wert vermuten. Der sei in der Regel aber gar nicht hoch, erklärt eine Erzbistumssprecherin. Deutlich schlimmer sei der immaterielle Schaden, weil damit auch immer die religiösen Gefühle der Gläubigen verletzt würden. Auch Graffiti-Schmierereien und Brandstiftungen haben deutlich zugenommen. Das Erzbistum will, trotz Diebstahl und Vandalismus, einen Großteil der Kirchen tagsüber geöffnet lassen.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Im Laufe des Tages ziehen aus Richtung Niederlande teils kräftige Schauer übers Land. Dazu können auch heftige Gewitter runterkommen. Die Höchsttemperaturen erreichen 18 Grad in Olpe, 20 in Schwerte und 21 in Duisburg. Morgen ziehen bei höchstens 21 Grad auch wieder teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter durch. Und auch am Sonntag bleibt es wechselhaft mit Schauern. Mit bis zu 23 Grad wird es aber ein kleines bisschen wärmer. Die Zeit ist 11.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A1 Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Köln Nord und Kreuz Leverkusen. 4 Kilometer stockender Verkehr, deswegen dauert es hier auch 10 Minuten länger. Die A1 Dortmund Richtung Münster ist zwischen Münster-Hiltrup und Kreuz Münster Süd gesperrt. Da brennt ein Lastwagen. 3 Kilometer Stau gibt's zurzeit. A3 Arnheim Richtung Köln zwischen Kreuz Oberhausen West und Kreuz Kaiserberg. 3 Kilometer Stau, umgerechnet 10 Minuten obendrauf. A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Bad Honnef-Linz und Neuwied. 9 Kilometer Stau, halbe Stunde länger. Und noch 3 Baustellensperrungen gibt's. A46 Richtung Wuppertal zwischen Düsseldorf-Bilk und Eller. Dann A52 Richtung Essen zwischen Essen-Rüttenscheid und Dreieck Essen-Ost. Und dann noch die A59 Richtung Düsseldorf zwischen den Kreuzen Duisburg-Nord und Duisburg.
WDR 5. Neugier genügt.
Zweite Stunde mit Ralf Erdenberger. Guten Morgen nochmal. Bin hier ein bisschen festgewachsen am Mikrofon. Wurzeln gehen ja manchmal tief. Und dann ist es schwer, die Pflanze zu entfernen. Wenn Sie Unkraut im Garten haben, dann wissen Sie das. Ein Landwirt aus dem Kreis Lippe entfernt Unkraut nun mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Könnte auch für Gärtner interessant sein, oder? Das hören wir gegen 20 vor 12. Vorher hören wir von einer Frau, die praktisch zurückgekehrt ist zu ihren Wurzeln. Und die hat sie auf einer Hallig in der Nordsee, Hallig Hoge. Dort lebte sie als Kind und ist mit 61 Jahren zurückgekehrt als Seelsorgerin. Und das ohne Theologiestudium. Davon, vom Wiederanwachsen und von dem besonderen Völkchen dort, erzählt sie gleich hier. Nach Seed und Waiting.
Dog on a chain. I gotta howl alone in the rain. You step all around on my brain again. Try me on like a shirt in a store. Wear me out like your jeans on the floor. Any needs you can use me for. I want you more and more. And if you take some time, you will see all the signs. Talking. That bump comes when you're walking. Be my sweet walkie-talkie for a never-ending story. Tie you tight and love you shorty. Every way is sweet and naughty. Every day we get it going. Working till that belly's showing. And in my one-track mind, it's you I want all the time.
Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Nicht nur, weil Feiern gut tun kann, sondern weil manchmal unvorhergesehene Dinge passieren, die dann lange positiv nachwirken. So war das im Leben von Gertrude von Holt. Sie war auf einer Hochzeit eingeladen. Hochzeiten verändern ja vor allen Dingen das Leben des Hochzeitspaares. Aber auch mein Gast, Gertrude von Holt, hat an diesem Tage eine Nachricht erhalten, die ihr Leben nachhaltig verändert hat. Guten Tag.
Guten Tag.
Was war das für eine Nachricht?
Das war die Nachricht, dass unser Propst, ein Nachfolger für den scheidenden Amtsinhaber der Pfarrstelle auf Hoge suchte. Und ich saß damit am Tisch und habe nur Hoge gehört und machte die Ohren ganz, ganz weit auf und habe gesagt, Kai, ich würde das sofort machen, aber ich darf es ja nicht.
Ein Jobangebot?
Ein Jobangebot.
Und zwar an einem Ort, der in Ihnen nachhalte, die Hallig-Hoge. Bevor wir über diesen besonderen Ort sprechen, muss ich gerade noch mal das Wort aufnehmen, was Sie gerade sagten. Aber Sie dürfen es ja nicht, Sie dürfen keine Seelsorgerstelle annehmen, weil?
Weil ich keine studierte Theologin bin, sondern nur in Anführungsstrichen eine Predikantin.
Aber trotzdem war das eine Nachricht, die Sie bewegt hat.
Ja, klar. Das war eigentlich das, was ich schon immer gerne